Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute habe ich ein Unternehmen am Start, was sich ganz spannend entwickelt hat. Es ist ein Unternehmen, was einige von euch vielleicht schon kennen, also treue Saatkorn-Fans dürften über das Unternehmen schon mal gestolpert sein. Wer letztes Jahr auf dem RC-Festival war, der hat sie garantiert da auch erlebt. Es handelt sich um Entwicklerheld und zu Gast ist heute Ilja Bauer. Der ist CTO und Co-CEO bei Entwicklerheld. Aber nicht nur das, nein, er ist auch einer von, habe ich mir eben sagen lassen, 5 Gründern. Herzlich willkommen, Ilja.
Ja, hallo Gero. Schön, dass ich dabei sein kann.
Freut mich auch total. Erzähl doch mal, wie es eigentlich zur Gründung von Entwicklerheld gekommen ist. Wie habt ihr euch da zusammengefunden? Wie ist das entstanden?
Ja, spannende Geschichte. Wir sind so ein bisschen in diese HR-Branche reingerutscht. Da wollten wir eigentlich nie rein. Wir haben zusammen Software oder Informatik studiert in Dresden, haben vorher auch schon mal erfolglos, sagt man mal, gegründet. Ja, da ging es um Livestreaming, bevor es irgendwie Twitch und Facebook gab. Aber wir haben so ein bisschen den Anschluss verpasst und wir wollten eigentlich eine Plattform gründen, wo Studenten kleine Aufträge kriegen und ein bisschen Praxiserfahrung sammeln konnten. Weil das ist das, was den meisten Leuten an der Uni fehlt, wenn sie nicht nebenbei noch irgendwie freelancen, da gehen sie kellnern und das bringt am Ende im Job nichts. Und leider ist es ja so, dass jemand von der Universität, der ein Master hat, manchmal weniger kann als jemand, der von der Hochschule kann und ein Master hat, weil da einfach die Praxis fehlt. Und als wir das den Firmen vorgestellt haben, ja, also unsere Plattformen und dann gesagt, so ein bisschen Crowdsourcing, Crowdcoding, da haben die Firmen immer gesagt, ja, so Sachen, Aufgaben rausgeben, das können wir nicht. Das dürfen wir vielleicht auch nicht wegen den Kunden, das ist ja auch alles ein bisschen geheim. Aber können wir die Leute nicht einfach einstellen? Die sollen einfach irgendwas programmieren und wir stellen die dann ein und dann machen die was Richtiges. Und das war der Punkt, wo wir sozusagen den ersten Pivot gemacht haben und gemerkt haben, okay, eigentlich müssen wir eine Recruiting-Plattform bauen, wo die Leute Challenges lösen, ja, damals noch Studenten, und dann vermitteln wir sie an ein Unternehmen. Ja, und verbinden die zwei Seiten miteinander. Und dann haben wir das Ganze damals noch auf der Cebit, ich glaube, das war die letzte Cebit, die es gab, verprobt, in denen wir da hingegangen sind und gesagt haben, hier, schaut, hier ist eine fertige Plattform, die gibt's schon. Wollt ihr denn buchen? Ja, damals gab es nichts außer so einen Prototypen. Da war das Feedback halt sehr positiv. Ne? Die Leute haben gesagt, ja, lass uns mal mitmachen. Und da hatten wir heute so die ersten Beta-Tester und hatten damals dann irgendwann relativ schnell auch die ersten 1000 Nutzer und Nutzerinnen erreicht. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass von den 1000 über 50% Professionals sind. Also wir gar nicht nur Studenten und Studentinnen adressieren, sondern da auch Leute mit Berufserfahrungen kommen, weil anscheinend allen so Coding abends in der Freizeit Spaß macht, was natürlich irgendwie selber als Entwickler auch nachvollziehen können, haben aber nie so dran gedacht. Und so ist das eigentlich so ein bisschen entstanden durch Zufall oder ja, durch Marktbetrachtung, Reden mit Menschen, Feedback. Und so sind wir da so reingerutscht. Deswegen immer, wenn ich mal einen Vortrag halte, schreibe ich immer drauf, 11 Jahre IT, seit fünf Jahren Herz für HR. Das musste ich mir ein bisschen hart erarbeiten, aber ich habe es auch irgendwo lieben gelernt und auch die Menschen, die dahinter stehen.
Ja, das finde ich cool. Also es gibt ja einige in der Startup-Szene, die eher aus der IT, aus dem IT-Bereich kommen und dann aber natürlich aus Marktbetrachtung und so weiter. Stichwort Demografie, Digitalisierung, all das, Wertewandel irgendwie dann in diesem HR-Feld landen. Und das war, würde ich sagen, wenn man sich so die Jahre anschaut, 2018 bis einschließlich 22, ein glorioses Feld. Man könnte auch sagen, wer als Dienstleister in den Jahren kein Geld verdient hat, der hat irgendwas grundsätzlich falsch gemacht. Jetzt erleben wir natürlich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges und den nachgelagerten Effekten eine Wirtschaftslage, die, ich sag's mal so, recht volatil ist. Es gibt Bereiche, die laufen gut, gibt andere Bereiche, die haben ganz schön zu knapsen. Overall ist, glaube ich, das ganze Thema Fachkräftemangel wandelt sich zum Arbeitskraftmangel durchaus angekommen in den Personalabteilungen und trotzdem erleben wir gerade so in den letzten, ich würde mal sagen, 12 Monaten auch wieder das Unternehmen, teilweise auf der Bremse stehen, teilweise denken, man kann Employer Branding und Recruiting wie Lichtschalter an- und ausstellen. Ist natürlich schwierig, werden alle merken, die sich jetzt wie die Axt im Walde verhalten, sobald die Wirtschaftslage wieder etwas stabiler wird. Aber das ist im Moment ja die Situation. Jetzt seid ihr ein Startup, was auch schon ein paar Jahre gibt, also vielleicht auf der Schwelle zum Grown-up, so würde ich es mal beschreiben. wie nimmst du gerade so die Marktsituation wahr? Ich finde das schwer zu beschreiben, weil ich würde keinesfalls sagen, es ist grundsätzlich schlecht. Ich würde aber auch nicht sagen, das ist so brutal gut, wie es in diesen eben genannten Jahren war.
Ja, also wir haben so nach der Pandemie, also in der Pandemie war es bei uns auch immer ruhig, da war es irgendwie für uns schwierig und nach der Pandemie gab es so ein bisschen Aufbruchstimmung, ja, also da ging es so richtig los. Wir haben da irgendwie auch diesen, ich sag mal, Product-Market-Fit gefunden, wir haben gemerkt, okay, wir haben jetzt das Produkt, was die Leute auch kaufen wollen und dann ging es auch wieder los mit dem Hiren und jetzt nimmt es langsam so ein bisschen ab, aber auch sehr unterschiedlich, dadurch, dass wir wirklich verschiedenste Kunden haben von, keine Ahnung, Flaschenpost, so als Startup-Grown-Up, ne, so modernes Unternehmen, Check24, Bahn und so weiter, ne, aber auch zu so Mittelständler, die irgendwo immer dranhängen, ja, und wenn dann immer irgendwie die Autoindustrie oder was haben wir noch so Großes, ne, wenn das irgendwie dann anfängt, auf die Bremse zu drücken, dann breitet sich das so ein bisschen aus auf diese ganzen Dienstleister und in der IT gibt es halt ganz, ganz viele Dienstleister, Agenturen und so weiter. Nicht alle haben ein eigenes Produkt. Ich glaube, die haben es schwer, ne, weil die immer von anderen Aufträgen abhängig sind. Die Produktunternehmen, die in anderen Bereichen unterwegs sind, da geht das gut los. Aber was du vorhin gesagt hast, Ein- und Ausschalter drücken, habe ich erst wieder vor kurzem gehört. Da hieß es, ja, wir sind jetzt erstmal gestafft. Da brauchen wir jetzt damit nicht anfangen. Und da denke ich mir so, okay, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, ja? Weil wenn ihr dann händeringend Leute sucht, dann verliert ihr die ganze Geld, ne? Ihr könntet einen Auftrag annehmen, was auch immer, ne? Und könnt es aber nicht machen. Und da habe ich im Dezember erst eine Geschichte erlebt bei einem Freund, die das wieder irgendwie mir so deutlich gemacht hat. Der wollte einen Job wechseln, hat auf LinkedIn den Status geändert, dass er suchend ist. Von der ersten Kontaktanfrage von dem Unternehmen bis zum fertigen verhandelten Vertrag, also mit einer Runde Verhandlung, hat 2 Wochen gedauert. Das ist so ein kurzer Zeitpunkt, wenn man da nicht im Kopf von den Leuten ist, schafft man das gar nicht, diese so aktiv Wechselwillige abzuholen. Das ist in 2 Wochen, das ist total krass. Und man konkurriert ja mittlerweile nicht nur regional, sondern auch überregional. Das merken wir besonders stark, weil wir sitzen in Dresden, ne? Wir haben auch ein paar Dresdner Unternehmen. Es ist halt Osten, hier sind trotzdem noch andere Gehaltsstrukturen und es gibt ganz, ganz viele Leute, die jetzt einfach sagen, hey, in München gibt es ein Unternehmen, das macht genau das Gleiche, hat sogar vielleicht die gleichen Kunden, da kriege ich aber das 1,5-fache Gehalt, kann remote arbeiten, habe trotzdem die niedrigen Lebenserhaltungskosten, why not? So, ne? Das ist schon schwierig. Spannend an der Geschichte mit dem Kumpel ist, dass er nicht zu dem Unternehmen gegangen ist, sondern er hat zwischendrin sozusagen in den 2 Wochen noch eine Empfehlung von einem Freund gekriegt aus seinem Unternehmen, dass die auch noch suchen, ja, und dann hat er sich das ein bisschen erzählen lassen von Kumpel zu Kumpel und dann ist er dahin gegangen und da hat es sogar nur 5 Tage gedauert, ja, weil das einfach über diesen kurzen Dienstweg ging. Und das ist das, was ich immer versuche, den Leuten auch zu pitchen. Viel in der IT durch diesen Fachkräftemangel und dadurch, dass man die Auswahl hat, ja, man geht dahin zu Unternehmen, die man kennt irgendwie, ne, die eine starke Marke haben, die vielleicht ein Produkt haben, was man benutzt oder wo vielleicht ein Freund oder eine Freundin arbeitet, weil die kann man einfach fragen, hey, sag mal, wie ist es denn wirklich, ja, neben den ganzen Blabla, was irgendwo steht, Kununu, was auch immer, Top-Unternehmen, wie arbeitet ihr wirklich, macht Spaß, komme ich vielleicht in dein Team, was kriegst du für ein Gehalt, ja, also was kann ich vielleicht da so ein bisschen als Wunsch hinschreiben, ohne dass es zu viel ist oder zu wenig. Und so über diese Beziehungen und so, ne, über diese Empfehlungen passiert das ganz, ganz häufig und sind die Leute halt so vom Markt weg. Und wir haben halt immer versucht, als Entwickler hält, also wir haben gesagt, man kann ja nicht in jedem Unternehmen einen Kumpel haben, das geht halt einfach nicht oder eine Freundin. und haben gesagt, wir wollen mit EntwicklerHelp immer eine Community aufbauen von Entwicklern für andere Entwickler und Entwicklerinnen und wollen so eine Art Vertrauensperson sein, ja, oder so ein Freund, ein digitaler Freund oder
Trust,
so, ne? Ein
Multiplikator sozusagen.
Ja, genau, ne? Und genau die Sachen rausfinden und rausstellen, die Entwickler und Entwicklerinnen interessieren, ja, weil das eine spezielle Zielgruppe ist. Und das muss man natürlich zeitig machen, ne? Das geht dann nicht von heute auf morgen. Aber trotzdem ist die Marktsituation ein bisschen angespannt. Ja, Employer Branding ist immer, ich sag mal, Marketing, ne? Und Marketing ist immer so, auch Hiring an sich ist leider ja noch ein Cost Center oder sehr viele Firmen sehen das als Cost Center an und nicht so ein Profit Center, dass man irgendwie sagt, hey, wir schrauben den Vertrieb von euch um Faktor 2 hoch. Ja, dann kann man natürlich Geld investieren, ne? Aber wenn es erstmal kostet und nachhaltig und zukünftig was bringt, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, da so ein bisschen den Return of Investment zu messen, sage ich mal. Aber wir haben ja auch Partner, die ganz lange mit uns zusammenarbeiten und das ist so das, was uns trägt, sage ich mal. Ne?
Ja, super, dass ihr ein Produktunternehmen seid in dem Sinne, ne? Dass ihr da eben nicht nur in Anführungsstrichen beratet. Lass uns doch mal drüber sprechen. EntwicklerHelp, wenn man auf eure Webseite geht, die richtet sich natürlich, wie nicht anders zu erwarten, an EntwicklerInnen. Da steht dann deine Coding-Plattform. Und dann ganz High-Level Coding, Learning, Earning ist natürlich schön. Beschreibt doch einmal, was ihr da genau macht für eure Community. Weil man könnte ja auch die Frage stellen, warum sollen Entwickler überhaupt bei euch auf die Plattform? Die werden ja eh zu gebombt mit Job-Offerten. Also warum sollen die sich bei EntwicklerHelp dann noch registrieren? Was haben die davon? Und da habt ihr ja einiges im Köcher. Also erzähl doch mal.
Richtig. Was wir nutzen, ist eigentlich diesen Spieltrieb. Also wir sind keine Recruiting-Plattform im ersten Sinne. Das wollten wir ja auch nie sein. Und also wir kommunizieren, dass es auch um Recruiting geht, ja, dass man Unternehmen kennenlernen kann, aber wir sind keine Recruiting-Plattform, sondern wirklich eine Coding-Plattform, eine Spaß-Plattform, die man in der Freizeit abends am Wochenende benutzt. Als Entwickler oder als Entwicklerin kommt man drauf und man hat eine Anzahl an Aufgaben in verschiedensten Programmiersprachen und kann die auch einfach abends lösen. Und es ist vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum jemand irgendwie von der Arbeit kommt, wo er den Laptop zugeklappt hat, nach Hause kommt, den Laptop wieder aufklappt und das Gleiche macht. Aber das ist halt ein sehr kreativer Job. Das ist so wie ein Fotograf oder eine Künstlerin. Die hört auch nie wirklich auf. Wenn die ein cooles Motiv sieht, dann geht's weiter. So, ne? Und vor allem bei seniorigen Entwickler und Entwicklerinnen ist es so, dass die viel mit People-Management beschäftigt sind. Architektur, also so gar nicht mehr mit den Sachen teilweise, was so Spaß macht, dieses Hands-on, ich mach was, ich erschaff was, sondern viel mit anderen Sachen. Und vor allem die kommen gerne auf unsere Plattform und sagen, hey, ich habe jetzt nicht ultra viel Zeit für ein eigenes Projekt oder auf Arbeit komme ich auch nicht dazu. Aber ich weiß, so eine Aufgabe bei euch dauert eine Stunde oder maximal 2 Stunden.
Also quasi ein Spieltrieb
auch. Bin ich fertig. Ein Spieltrieb, auf jeden Fall, genau. Ne? Und dann bin ich fertig und dann habe ich dieses Glücksgefühl. Ja, wie wenn man ein Level irgendwo schafft oder ein Sudoku löst oder was auch immer so. Ne? Es gab doch dieses vor kurzem dieses Spiel, wo man diese Wörter erraten musste. Ne? Dieses Geigenmenschenspiel, was dann, glaube ich, von der Times oder so gekauft worden ist. Genauso ist das so. So fühlt sich das halt an. Und das Besondere daran ist, dass wir nie Aufgaben machen wollten von Anfang an, ja, die so, ich sag mal, ja, so forschungsorientiert sind, so was man in der Uni macht, ja, diese Algorithmen, wo man sich denkt, wofür brauche ich das denn überhaupt? Braucht man auch fast nie, Spoiler. sondern es sind halt wirklich Aufgaben, die in echt in Unternehmen vorkommen. Also das heißt, wir sprechen mit Unternehmen und sagen, erzähl uns mal nicht deine Stellenanzeige und was weiß ich, dass du einen Obstkorb hast, das ist ja alles schön, haben jetzt mittlerweile alle und Jobrat haben auch alle. Erzähl mal, was ich mache bei dir. Ja, und nicht, dass ich bei dir Code schreibe, so lesen sich die Stellenanzeigen nämlich, ja, du schreibst Code und dann der Code, der kommt dann irgendwo online und dann benutzt den jemand, klar, das mache ich, ja, ich sage immer, ein Maurer setzt auch Steine aufeinander und dann entsteht eine Mauer, das ist halt nicht so spannend, sondern was mache ich denn konkret, ja, also was ist denn so eine typische Aufgabe, an was arbeite ich, ist das vielleicht was Cooles, was man kennt, ja, ist das vielleicht die Apothekensoftware für alle Apotheken in Deutschland, oder was wir auch haben, ist eine Software, womit jede HU in Deutschland durchgeführt wird. Also jeder, der einen TÜV irgendwie beim Auto macht, bei der DK, wo auch immer, benutzt diese Software. Das ist ja cool. So, ne? Und da gibt's verschiedene Aufgabenstellungen. Und dann kann man das mal ausprobieren. Also das ist eine Art Probearbeiten, aber wieder umgedrehter Markt. wir arbeiten nicht Probe beim Unternehmen, sondern wir machen eine Schnupperaufgabe, um zu gucken, macht uns das überhaupt Spaß?
Das Unternehmen hat eine Probeaufgabe und der oder die EntwicklerIn schaut, ist das anspruchsvoll, cool, triggert mich das, dass ich Bock hätte, da mehr von zu machen.
Genau. So ein bisschen, wie man das auch von Produkten her kennt, ja. Also wenn man irgendwo in den Laden geht und da gibt es eine Probe von einer leckeren Wurst oder von einem Parfüm, dann guckt man ja auch, ob es einem gefällt, ne? Und nicht andersrum. So, ne? Und genauso ist es da. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen von diesem Glücksgefühl gesprochen. Und das ist eigentlich, warum es funktioniert. Jetzt habe ich diese Aufgabe von einem bestimmten Unternehmen gelöst. Jetzt habe ich verstanden, was die machen. Jetzt hat es Klick gemacht, weil ich es hands-on gemacht habe. Ich habe mich eine Stunde mit einer Marke beschäftigt oder zwei, ja, dadurch, dass ich diese Aufgabe gelöst habe und habe am Ende noch ein happy feeling. Das bleibt ultra lange im Kopf. Ja, da gibt es auch Studien dazu, dass das halt einfach in Erinnerung bleibt. Und selbst wenn die Leute nicht mehr wissen, wie das Unternehmen heißt, wir haben nun mal viele Unternehmen aus irgendeinem Grund, die irgendwie 3-4 Buchstaben aneinander reihen, irgendeine Abkürzung, merkt man sich relativ schlecht, aber man weiß, was sie gemacht haben und kann dann sagen, ah ja, da war doch dieses Unternehmen, die haben die HUs für alle Unternehmen gemacht, das kriegt man dann schon raus. Ne? ITler sind ja auch fit, die können das dann auch schon recherchieren. Das ist ein Part, der ist so ein bisschen Recruiting-mäßig oder ich lerne Firmen kennen. Der andere Part ist, ich kann das auch einfach zum Spaß machen. Ich kriege Punkte, es ist gamifiziert, ich kann mich mit anderen messen, es gibt Ranglisten, ich kriege auch so eine Art Währung, hat jetzt auch nichts mit der Blockchain oder so zu tun, sondern einfach so eine digitale Währung, die ich dann umtauschen kann in einen Gutschein oder ein cooles IT-Buch oder in Cloud-Guthaben irgendwie bei einem Cloud-Anbieter, in irgendwas, was mich als ITler interessiert. Und das ist auch so ein Motivator. Ich glaube, damit catchen wir auch immer die Leute im Marketing. Hey, du kriegst auch was zurück, ja? Du machst es nicht einfach so, sondern du kriegst sogar noch was dafür. Viele fragen ja, kostet das was für die Entwickler und Entwicklerinnen? Die sagen, nein, eigentlich bezahlen wir sie noch dafür, dass sie was machen. Und das ist auch so eine Win-Win-Situation. Wir kriegen diese Sachen, die man da kriegt, auch ganz, ganz häufig gesponsert, weil das ist ja so ein Win-Win-Deal für beide Seiten. Die Leute lernen irgendein Produkt kennen und wir haben was, was wir den Leuten geben können. Aber uns ist wichtig immer mit diesem Fokus, dass es auch spannend sein soll für die Leute, ne, für die User, die wir haben. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt, was überhaupt nichts mit der Zielgruppe zu tun hat, sondern es ist halt wirklich schon so fokussiert. Oder es macht Spaß. Und immer wenn wir irgendwie jemand sagen, hey, was kostet euch ein registrierter User? Und wenn wir mal die Zahlen nennen, dann sagen die Leute, oh krass, okay, so wenig. Wie macht ihr das? Wir machen es durch diesen Spieltrieb, ja. Und dadurch haben wir so ein bisschen den Vorteil gegenüber reinen Recruiting-Unternehmen. Aber, um das abzuschließen, auch einen kleinen Nachteil, den man natürlich nicht verschweigen kann. Bei uns sind nicht nur aktiv wechselwillige Kandidaten und Kandidatinnen. Die suchen nicht alle einen Job, sondern es sind alle, ne, also komplett. Es kann sein, die sind im Job und suchen gar nicht. Kann sein, die sind passiv wechselwillig und warten nur, bis jemand kommt und spannend ist. Und es gibt auch die Aktiven. Und meiner Überzeugung oder unserer Überzeugung ist das aber eigentlich der richtige Funnel, weil ich ja vorhin die Geschichte erzählt habe, ne? Die Aktiven sind so wenig, das sind irgendwie nur 10%. Und dann sind die so schnell vom Markt weg. Wenn man nur denen hinterher rennt, wird's ganz schwer, ne? Ja, so funktioniert's.
Mega spannend. Kannst du ein bisschen was zu Zahlen sagen? Also meldet man bei euch sich dann an? Das muss ja so sein. Also du musst ja eigentlich als EntwicklerIn da ein Profil anlegen, damit ihr auch tracken könnt, wie sind sozusagen Spielfortschritte, wo wird jemand auf der Rangliste einsortiert, welches Geschenk, welches Earning bekommt die Person eigentlich?
Genau.
Wie viele Leute habt ihr denn da so?
Genau, also man muss sich registrieren. Wir haben mittlerweile über 41.000 registrierte Nutzer und Nutzerinnen. Wir sind nur im Dachraum aktiv und eigentlich auch größtenteils in Deutschland, sage ich jetzt mal. Österreich, Schweiz ist immer noch so ausbaufähig, auch von den Unternehmen her. Und das ist auch so ein bisschen was Cooles, weil viele Unternehmen zu uns kommen und sagen, ja, so internationale Bewerbungen kriegen wir sogar manchmal, ne, aus dem Ausland. Aber wir können, Englisch ist bei uns nicht. Ne? Wir arbeiten für den Bund und der Bund arbeitet mit deutschen Dokumenten und das sind Begriffe, die kann man nicht übersetzen. Also man muss Deutsch können. So, ne? Und das sind wirklich so viele Leute. Es ist leider einfach so. Ne? Man wünscht sich das immer, hey, Englisch ist doch auch cool, da habt ihr nochmal eine größere Reichweite, aber leider geht's halt nicht so, ne? Und ich habe lange versucht, das zu ändern und da zu kämpfen, aber es liegt halt an anderen Sachen. Es liegt nicht an den Menschen, dass sie es nicht wollen oder sowas. Genau. Und wir wachsen so um die 300 Nutzer und Nutzerinnen pro Monat. Das ist so, hat sich so ein bisschen eingepegelt, je nachdem, was für ein Marketingbudget da ist. Aber das ist ein gutes Wachstum, was uns halt so reicht und Spaß macht, sage ich mal. Genau. Wir sind eine kleine Truppe. Wir sind 10 Leute, die Vollzeit an der Plattform arbeiten. Genau.
Wie viele EntwicklerInnen gibt es überhaupt in Deutschland? Weißt du das?
So ungefähr eine Million, sagt man.
Okay. Oh, da könnte er noch ordentlich wachsen, theoretisch, ne?
Auf jeden Fall. Ne? Also da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, wenn man sich noch ein bisschen verpartnern würde mit großen, keine Ahnung, mit Heise oder mit Golem, ne, und mit größeren Sachen, da sind wir auch dran, dieses Jahr so ein bisschen auch Multiplikatoren zu finden. Da kriegt man einfach noch mehr Reichweite, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja. Aber irgendwann haben wir so diese Zahl, das weiß ich noch aus der, ne, Henne-Ei-Problem, zweiseitiger Markt, das ist immer so, ne, da sind wir zu den Unternehmen gegangen und haben gesagt, wir haben 1000 Entwickler und Entwicklerinnen. Dann haben die gesagt, okay, in Dresden? Wir haben gesagt, nee, in Deutschland. Und dann sagen sie, okay, wie viel sind es denn dann pro Bundesland? Ich sag mal, Milchmädchenrechnung durch 16. Irgendwie, ne, und viele haben ja regional noch eingestellt. Mittlerweile ist es noch ein bisschen offener mit Remote und so weiter. Aber dann kommen auf eine Stadt, ja, also auf so ein Ballungsgebiet, kommen da nicht viele. Es ist natürlich bei irgendwie über 40.000 Leuten, ist es schon was ganz anderes. Auch ganz gleichmäßig verteilt. So wie Menschen irgendwie leben in Deutschland, so alles, was um den Rhein drumherum ist, ja, ist so Ballungsgebiet, da kommen halt einfach die meisten User auch her, weil da einfach die meisten Menschen wohnen. Es gibt so ein paar Ausreißer, ich weiß nicht, ob da keine IT ist oder was da los ist, aber da ist es ein bisschen weniger. Sachsen ist ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist so der Lokalvorteil, weil wir natürlich hier auch mehr lokal und analog auch unterwegs sind. Aber ja. Und genau, ungefähr 63% sind Professionals, also Leute, die irgendwie Berufserfahrung haben, im Job sind. Wir haben ungefähr so 5000 Schüler und Schülerinnen, ganz interessante Gruppe. Ich glaube, viele Unternehmen trauen sich da noch zu wenig ran. Aber ich versuche das immer ein bisschen so mit beiläufig zu erwähnen, ja, für Ausbildungen. Nimmt ja auch ganz stark ab, leider auch im IT-Bereich, ist schade. Aber was gibt's denn Schöneres als ein Schüler oder eine Schülerin, die statt, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber statt irgendwie WoW zu spielen, abends codet, ja, und die haben manchmal alle Challenges auf der Plattform gelöst. Und das ist schon krass so in dem Alter.
Dass die ganz besonders angetriggert sind, ne, von diesem Gamification-Ansatz.
Auf jeden Fall, genau. Also Schüler und Schülerinnen, Studierende, wir hatten früher Flixbus-Gutscheine, da haben wir immer irgendwie so Erfahrungsberichte gekriegt wie, ich sitze gerade im Flixbus und code eine Challenge und dann kann ich nämlich kostenlos zurückfahren. Ist das nicht cool? Ja, und klar ist das cool. Ja? Und auch die Gutscheinbestellungen, die steigen immer so zu Ostern oder zu Weihnachten. Ja, dann wird doch schnell eingelöst, weil man vielleicht doch noch ein paar Gutscheine verschenken will. Ja, es ist irgendwie schon, es macht auch Spaß. Man kriegt viel Feedback und die Leute sind auch sehr
detailliert. Noch einmal mit so ein bisschen aus einer HR-Perspektive drauf zu schauen, gerne. Weil viele, die hier zuhören, glaube ich, sind jetzt ganz fasziniert, auch darüber, wie gut du diese ganze Zielgruppe natürlich kennst und sozusagen nach welchen Maßstäben ihr Entwicklerheld eigentlich aufgebaut habt. Absolut clever. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ITlerInnen suche, dann kann ich mich bei euch ja sicherlich melden und ihr habt ja auch ein Jobboard da drauf, aber das ist ja nur die halbe Miete. Man braucht ja vor allen Dingen diese Cases. Wie läuft das üblicherweise? Weil da müsst ihr ja eigentlich an die Fachabteilung ran. Da kann HR ja eigentlich nur helfen, die richtigen Kontakte herzustellen. Und die Fachabteilung haben oft ganz viel selber zu tun. Da stelle ich mir vor, dass die im ersten Moment sagen, oh, jetzt soll ich mich darum auch noch kümmern. Wie läuft das dann?
Richtig. Hast du ja alle Punkte schon erwischt, mit denen wir ganz am Anfang auch total zu kämpfen hatten. Mittlerweile hat sich das total gut eingespielt. Wir reden immer mit HR, die kommen zu uns und sagen, hey, wir suchen Java-Entwickler oder Entwicklerin. Ja, und dann sagen wir, okay, das können wir machen. Und es gibt zwei Varianten. Entweder Jobanzeigen funktionieren bei uns okay, aber das ist eigentlich nie das, wofür die Leute da sind. Deswegen, man braucht eigentlich so eine eigene Challenge, ne? So ein Case. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, wir gehen einfach auf die Technologie. Das heißt, wir haben eine Reihe von fertigen Challenges, die neu sind, also noch nicht veröffentlicht, aber vorbereitet, in verschiedensten Sprachen, die Spaß machen, wo man sagen kann, ich suche einen Java-Entwickler oder eine Entwicklerin, das ist eine Java-Challenge und vielleicht passt die auch thematisch rein. Man kriegt auch ganz, ganz viele Sachen, kriegt man auch thematisch so ein bisschen eingeordnet, weil es einfach, weiß ich nicht, in der Automobilindustrie gibt es bestimmte Probleme, in der Bankindustrie gibt es andere Probleme, man kriegt das immer so ein bisschen zugeordnet. Das ist der einfachste Fall, da braucht man die Fachabteilung gar nicht und da kommt man auch relativ schnell online und kriegt Leute, die Java können und die, ich sag mal, so ein bisschen auch verstehen, was das Unternehmen macht, aber so ein kleines bisschen. Das eigentliche Coole ist wirklich der eigene Case, da brauchen wir die Fachabteilung und hier machen wir es aber so, dass wir mit der Fachabteilung nur ein kurzes Brainstorming machen und wir hier intern, aber auch die Community nutzen, um diesen Case dann wirklich umzusetzen. Ja? Also wir kriegen eigentlich die Aufgabe, die man brainstormt, das ist so eine typische Aufgabe. Die eigentliche Challenge dahinter, wie die ausformuliert sind, die Texte, der Code, ja, das wird auch automatisiert überprüft, damit man auch weiß, wann ist man denn fertig mit der Aufgabe. Das erstellt dann entweder jemand hier oder jemand aus der Community. Und dann geht es auch online. Das heißt, die Fachabteilung ist so, naja, die müssen mal eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde Zeit haben. Das Schöne daran ist, die Fachabteilung findet das meistens selber sehr cool und hat da Lust, sich das wenigstens anzuhören. Ja, also, dass sie keine Lust haben, das umzusetzen, stimmt in der Regel gar nicht. Die haben Lust, aber die haben andere Sachen zu tun. Die sollten es nicht machen. Das ist eher das. Ne? Also, manche wollen das auch unbedingt noch in ihrer Freizeit machen, wo wir dann sagen, hey, ne? Keiner soll jetzt noch irgendwie Überstunden schieben, nur weil wir irgendwie eine Challenge haben wollen. Ne? Und das ist so, wie man dann, sage ich mal, online kommt. Und wir haben eigentlich ein besonderes Konzept. Wir veröffentlichen 52 bis 53 Challenges im Jahr, ja, immer freitags, abends 18 Uhr, wie so eine neue Folge Netflix, damit die Leute am Wochenende Zeit haben. Und das ist auch so eine gewisse Limitierung, die User nicht überfordert, dass es zu viel gibt. Aber wir können auch so ein bisschen, ich sag mal, die Unternehmen aussuchen, dass wir jetzt nicht ja nur irgendwie Unternehmen aus einer Branche haben, dass wir das so ein bisschen durchmischen können. Ne? Dass es immer spannend bleibt, auch verschiedene Technologien. Es gibt auch Unternehmen, mit denen wir nicht zusammenarbeiten. Da können wir auch mal einfach Unternehmen ablehnen und sagen, hey, das passt einfach nicht so. Ne? Und dann haben wir das Problem nicht. Genau, ansonsten vom Ablauf her, von der HR-Perspektive funktioniert so, Challenge geht Freitag online. Alle Leute, die an der Challenge teilnehmen, darf ich kontaktieren. Ja, es gibt so einen eingebauten Chat. Ich darf niemanden kalt anschreiben. Wir wollen nicht ein drittes LinkedIn werden, wo man einfach zugespammt wird. Das macht keinen Sinn. Sonst würden einfach alle anschreiben. Ne? So sind die Leute. Sondern man darf wirklich nur die Teilnehmenden anschreiben. Die geben auch dieses Opt-in. Auch wichtig, Entwickler für Entwickler. Ne? Und meistens ist es so, dass man am Montag so zwischen ja 40 und 60 Talente in seinem Dashboard hat, die an der Challenge teilgenommen haben und mit denen man in Kontakt treten kann. Ne? Und das dann mit denen schreibt man dann. Und so eine typische Laufzeit von so einer Kampagne ist so 4 Monate. Und am Ende von den 4 Monaten hat man so zwischen 200 und 800, haben wir auch schon gesehen, Talente, mit denen man in Kontakt tritt, die da teilgenommen haben, wo man, und das ist das Coole an der Plattform, ja auch eine mini kleine Arbeitsprobe hat. Ja, wir haben gesagt, eigentlich ist das so die Schnupperprobe auf der anderen Seite, aber natürlich hat man ja trotzdem eine Lösung und hat dann eine Challenge gebaut. Das heißt, man kann da auch reingucken und wir wollen das aber nicht als Assessment haben, sondern jeder kennt das eigentlich, der in der HR ist. Man braucht ja immer irgendeinen Opener, so einen Eisbrecher. Über was schreibt man denn mit demjenigen oder mit derjenigen? Und wenn man dieses Code-Schnipsel hat, dann hat man da einfach irgendwie schon mal Stoff. Ne? Man kann einfach fragen, wie fandst du die Challenge? So, das ist der einfachste Fall. Wenn man ein bisschen technische Unterstützung hat vom Fachbereich, kann man sogar eine konkrete Frage stellen. Ne? Und das funktioniert super. Manche benutzen es im Bewerbungsgespräch, wo sie einfach sagen, du hast doch die Challenge gelöst, erzähl einfach mal was darüber. Und die Leute erzählen sehr gerne aus dieser fachlichen Perspektive. Da fühlen die sich sicher, da müssen die nicht erstmal irgendwie über sich und ihre Schwächen reden, sondern können erstmal fachlich philosophieren, sage ich mal. Und das ist auch cool. Ne?
Hört sich mega spannend an. Du, in Anbetracht der Zeit, muss ich dich fragen, haben wir jetzt das im Großen und Ganzen umrissen? Weil ist schon eine halbe Stunde rum. Normal ist das so die Grenze für den Podcast. Oder gibt es noch irgendwas, was du gerne noch erwähnen möchtest?
Eine Sache ist mir wichtig, weil ich das vorhin mit der Limitierung gesagt habe. Wir sind kein, so ein amerikanischer SaaS-Anbieter, wo man sich anmeldet und dann nie wieder was von uns hört, sondern wir arbeiten mit wenigen Unternehmen und dadurch können wir sie einfach betreuen. Und mein Ziel ist immer auch, so eine Art Übersetzer zu sein zwischen HR und Entwickler und Entwicklerin und da so ein bisschen die gemeinsame Sprache zu finden und das auch ein bisschen zu erklären, ja, und das zu betreuen, Tipps zu geben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser beratende Teil, den du ganz am Anfang erzählt hast, den wir auch mitbringen mit einem innovativen Produkt. Ja, aber vorher geben wir auch so mal ein paar Tipps, die darüber hinaus reichen, sage ich mal, die man auch, ich hoffe es immer, auch für andere Sachen anwenden kann, weil das wünsche ich mir immer, dass es auch ein bisschen nach außen wirkt. Genau, aber sonst haben wir eigentlich alles abgeklopft.
Super, hat mir total Spaß gemacht, Ilja. Ich werde natürlich die Entwicklerheld-Seite genau wie dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Wer also jetzt Interesse bekommen hat und denkt, da muss ich mit dem Ilja doch mal sprechen, zögert nicht, einfach Kontakt aufnehmen. Und ich sage jetzt an der Stelle erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für SaatCon genommen hast.
Sehr gerne, danke dir, es hat mir Spaß gemacht.
Dito, bis bald, ciao. Bis bald. So, das war's mit dieser SaatCon-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den SaatCon-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.